heißt einfach Six Karl Kapf als Thema, denn wenn man schon ein Unterthema wählen will, wird es schwierig. Weichenstellungen für unser evangelisches Württemberg, das würde zwar zum Bild vom breiten und schmalen Weg passen, wo oben eine Eisenbahn links oben erscheint, aber es würde auch nicht alles fassen, was das Leben und Wirken von Sixt Karl Kapf bedeutet. Man könnte eher hier in Korntal, und herzlichen Dank für die Einladung, sprechen als Unterthema vom Pietistennest, wie es damals schon hieß, Korntal zur ersten Kanzel des Landes. Man könnte auch sagen, es ist nicht schön, Prälat zu sein, denn Kapf hat furchtbar drunter gelitten in den 2 Jahren, da er Prälat war, 1850 und 51, und ist mit großer Dankbarkeit dann Pfarrer an der Stiftskirche geworden, weil, so wäre auch ein mögliches Unterthema, das Entscheidende geschieht in der Gemeinde, der Basis der Gemeinde. 27 Jahre hat dann Sixt Karl Kapf als erster Pfarrer der Stuttgarter Stiftskirche gewirkt. Aber zuerst einmal einen kleinen Einblick in sein Leben. Sie können das, wenn es abgedunkelt wird, gleich zum ersten Schläfle benutzen, wenn Ihnen alles schon bekannt ist. Sonst würden wir jetzt hineingehen, wenn Sie die beiden Schalter, Frau Nürnberger, da am Apparat sind hinter 2 Schalter, wenn es das einschaltet. Ich bleibe hier vorne, damit ich am Mikrofon sprechen kann. Hier das Bild von Sixt Karl Kapf, wie es im Stuttgarter Diakonissenhaus in ganzer Pracht und Herrlichkeit steht. Da hat man natürlich den Herrn Kapf abgebildet mit dem Prälatenkreuz, das er dauernd behalten durfte, auch als er nicht mehr aktiver Prälat war. Das nächste weiter. Jawohl. Auf dem Stuttgarter Fangelsbach-Friedhof, gar nicht weit von der Markuskirche, ist das Grab von Sixt Karl Kapf und seiner Frau, mit der er frisch vermählt hier in Korntal aufgezogen ist. Mein Großvater hat mir immer gern die Stuttgarter Friedhöfe gezeigt mit den Gräbern der alten Gotteszeuginnen und Gotteszeugen. Sixt Karl von Kapf als Prälat hat man damals den königlichen Adel bekommen und er hat von der Universität Göttingen den Ehrendoktor gehabt mit einer Arbeit über die evangelische Allianz und in Europa. 1805 bis 1879 hat er gelebt. Er war dann noch im Amt als 74-Jähriger, das sollten wir Pfarrer uns zum Vorbild nehmen, als er gestorben ist. Da musste man nicht mit 65 in Ruhestand. Hier sind wir in Winterbach in Remstal. Kapf ist in Güglingen geboren, sein Vater wurde dann bald Pfarrer in Winterbach, in jenem alten Zentralort des geistlichen Lebens im Remstal. Und wir nehmen gleich das nächste Bild. In der Lateinschule, in der Lateinschule von Schorndorf ist er zur Schule gegangen, er musste immer von Winterbach hinüberlaufen und er ist nicht gern hingegangen. Es war von Schorndorf bekannt, dass die Präzeptoren furchtbar geschlagen haben. Und als er einmal so geknickt seines Weges gegangen ist, hat ein Landwirt von Winterbach ihm gesagt, Karle, guck nicht so traurig, kannst immer noch Prälat werden. Das war also eine Weissagung. Wir nehmen das nächste Bild. Nach seiner Schulzeit ist er dann bald, man ist ja früher sehr früh ins Tübinger Stift eingerückt, ein Bild vom Tübinger Stift und wir nehmen gleich das nächste. Sie können ziemlich schnell durchlaufen lassen, Frau Nürnberger. Dort hat er als Freund den Wilhelm Hofager gehabt, den Bruder des württembergischen Erweckungspredigers Ludwig Hofager und das nächste Bild zeigt uns dann gleich Ludwig Hofager mit seinem berühmten Predigtbuch, das sehr viele Auflagen bis heute erlebt hat. Ludwig Hofager hat seinen jüngeren Bruder Wilhelm im Stift oft besucht und Kapf bekam dort Eindrücke von diesem Erweckungsprediger und Seelsorger unseres Landes. Aber auch unter den Repetenten, mit denen er dann nach bestandenem gutem Examen, Kapf war ein Käpsele, schwäbisch gesagt, zusammenwirkte, war auch der David Friedrich Strauß, jener begabte Mann, der doch ein Leugner des Heilandes Jesus Christus war. Und Kapf hat sich zeitlebens zur Aufgabe gesetzt, diese falsche Theologie zu bekämpfen. Unter den Mitrepetenten und Freunden in dem kleinen Zirkel um Wilhelm Hofager gehörte auch Wilhelm Hoffmann, der Sohn des Wilhelm Hofmann, der Korntal gegründet hat. Dieser Wilhelm Hofmann war ja dann später Oberhofprediger in Berlin. Vorher war er Basler Missionsdirektor gewesen und kurze Zeit Ephorus am Tübinger Stift. Mit diesem Hofmann war Kapf sehr stark verbunden. Hier der Vater Hofmann, den kennen Sie als Korntaler, der Gründer dieser Brüdergemeinde in Korntal. Ein Bild von Ihrem geliebten Korntal, Korntal im Jahr 1820, das kleine Korntal, aus dem so viel Segen nach Württemberg geflossen ist. Und hier sehen wir Kapf, wie er ausgesehen hat in den Jahren, da er hierher nach Korntal gekommen ist, als der erste richtige Pfarrer. Pfarrer Friedrich war ja eigentlich aus der Landeskirche ausgetreten, hat hier lange Dienst getan. Und dann war ein Pfaffikar Baumann da gewesen, bis dann schließlich, vorher hat es Herr Vorsteher Messner erwähnt, nach langen Wirren Kapf berufen wurde. Er wollte nie Pietist sein. Sein Vater hatte ihm schon Winterbach geraten, er solle sich von allem pietistischen Treiben zurückhalten. Und auch Kapf war eigentlich in seinem Studium eher der Theologie Schleiermachers verpflichtet als einem lebendigen Pietismus, trotz der Verbundenheit mit den beiden Hofacker. Es war ihm sehr recht, dass die Investitur hier in Korntal vorgenommen wurde von einem entfernten Onkel, dem Prälaten Kapf von Ludwigsburg, sodass er doch von einem richtigen Prälaten eingesetzt wurde ins Amt. Und er hat gesagt, die Gegensätze zwischen Korntal und Landeskirche sind nicht so groß, wie man oft annehmen möchte. Hier noch einmal Blick in den Saal. Vor allem sehen Sie, wie in den Saal die jungen Leute hineingeführt werden. Es war dann Kapfs erster Ruf zur Sache, man soll doch die jungen Leute nicht religiös überfüttern, dass sie nicht sonntags drei oder sogar viermal zur Stunde oder zum Gottesdienst gehen müssten. Aber dann hat er hier in Korntal seine schriftstellerische Tätigkeit begonnen, weil Wilhelmsdorf in Not war und man Geld brauchte, gab Kapf ein Predigtband heraus über die Epistel des zweiten Jahrgangs. Schon interessant, all die Verfasser der Predigten zu lesen. Das Buch wurde in 18.000 Exemplaren verkauft, was damals sehr viel war. Und das war der Grundstock, dass man das Pfarrhaus in Korntal, in Wilhelmsdorf bauen konnte. Aber er gab auch ein Gebetbuch heraus als Hilfe zum häuslichen Gebet. Und das nächste Bild zeigt das Kommunionbuch. Mein Großvater hat immer, bevor er zum Abendmahl ging, anderthalb Stunden vorher im Kommunionbuch von Kapf gelesen. Selbstprüfungen vor Gott, Gebete, dass wir nicht das Abendmahl rups einfach nehmen, sondern innerlich darauf vorbereitet sind und würdig essen. Diese drei Bücher, Predigtbuch, Gebetbuch, Kommunionbuch, waren auch das Programm des großen württembergischen geistlichen Storr gewesen, der auch schon an der Stiftskirche gewirkt hatte. Man wollte in das geistliche Leben Württembergs hineinwirken und die Bücher wurden so rasch verkauft, dass immer neue Auflagen notwendig waren. Das war der Beginn der großen schriftstellerischen Tätigkeit von Kapf. Man wundert sich, wann er überhaupt Zeit gefunden hat, diese Bücher zu schreiben. Hier noch einmal so eine schöne gestickte Einlage aus einem dieser Kommunionbücher, das den Kapf darstellt, schon als Prälat von Stuttgart. Und dann im Jahr 1843, nach 10 Jahren Tätigkeit hier in Korntal, ließ sich Kapf berufen als Dekan nach Münsingen. Es war ein ganz neues Dekanat, vorher hat alles zum Dekanat Urach gehört, aber der König Friedrich hat ja die neuen Landesteile im Oberland dazu bekommen zu seinem Königreich, die früheren vorderösterreichischen Teile, und baute nun seine Kirche immer mehr nach Süden aus. Das erste Dekanat, das entstand, war Münsingen. Und man wollte bewusst in diese Gegend, in der es pietistische Stunden gab, Kapf berufen. Kapf sah seine Tätigkeit hier in Korntal als Pfarrer der freien Gemeinde nicht als hinderlich an, dass er ein Dekanat übernahm. In Württemberg gab es ein großes Murren, muss denn der aus Korntal gerade Dekan werden. Hier in diesem alten Dekanatshaus hat Kapf gelebt. Er hat gleich einen Jünglingsverein ins Leben gerufen, eine Missionsstunde für Männer, an der 70 Männer teilgenommen haben. Er hat an der örtlichen Gemeinschaft teilgenommen, er hat eine Hagelversicherung ins Leben gerufen, damals von Christoph Hoffmann heftig kritisiert, auch einem Sohn des Gründers Wilhelm Hoffmann. Aber es ging viel Segen und Impulse aus von diesem Dekanatshaus und von der Kirche. Es musste extra eine Emporkirche eingebaut werden, auf der lange die Orgel stand, weil die Münzinger sich beschwert haben, dass sie gar nicht mehr Platz finden auf ihren angestammten Plätzen, weil so viele fremde Außenstehende kamen. Von diesem Münzingen aus ging der Blick Kapfs hinein in die württembergische Diaspora. Zur südlichsten Gemeinde Pflummern gehörte auch das Kloster Heiligkreuztal. Kapf ließ auf der Nonnenempore dieses katholischen Münsters eine evangelische Predigtstätte einbauen, die bis heute noch besteht. Und zu dieser weit gespannten Diaspora gehörten alle evangelischen Arbeiter, Forstarbeiter, Fabrikarbeiter bis in die Gegend von Ravensburg. Wollen wir. Gerade wenn man das nächste, da war die Blick auf den Sentis, auf die Berge bis an den Bodensee hinunter. Wir wollen noch zwei zurück wieder. Jawohl, Blick bis an den Bodensee. Es gab wohl die freien Reichsstädte wie Biberach, Wangen, Isny, Ravensburg, in denen die Reformation eingeführt war. Aber durch den König wurden in dieses Oberland auch Industriearbeiter entsandt, die überhaupt keine Versorgung hatten. Da drängte Kapf darauf, dass ein württembergischer Gustav-Adolf-Verein gegründet wird. Also das Gustav-Adolf-Werk in Württemberg hat zu seinen Vätern Kapf. Und das Gustav-Adolf-Werk war es zuerst, das die ersten Kapellen in Altshausen und in Aulendorf und so weiter gebaut hat, damit die Evangelischen eine Heimat haben. Das nächste Bild zeigt die Stadtkirche in Biberach. Es gab einen gewachsenen Protestantismus seit der Reformation, aber für das weite Umland war keine geistliche Versorgung da. Und Kapf war der, der hellwach erkannte, da muss etwas getan werden. Ich kann nicht warten, bis das Konsistorium etwas tut. Konsistorium heißt lateinisch Stillstand. Wir müssen aus freier Initiative etwas machen. Er hat auch beim Vater Wilhelm Hoffmann gelernt gehabt, willst du ein christliches Werk unternehmen und willst, dass nichts draus wird, so berufe drei oder vier Pfarrer in den Vorstand. Also, er hat gesagt, das müssen Laien machen. Deshalb die Gründung des Gustav-Adolf-Werks. Nächste Bild. Und dann wurde schon wenige Jahre später Kapf berufen als Dekan nach Herrenberg, also 1843 Münzingen, 1847 Herrenberg. Diese berühmte Stiftskirche Herrenberg, fast noch berühmter, das nächste Bild, das Dekanatsgebäude in Herrenberg, von dem man einen weiten Blick hinüber hat nach Tübingen und ins ganze Gäu hinein. In diesem Haus hatte schon Oetinger als Dekan gewirkt. Auch wieder hier in Herrenberg, Gründung eines Missionsvereins, eines Jünglingvereins, wieder einer Hagelversicherung. Im diakonischen Bereich, im Aufbau der Gemeinde hat Kapf in wenigen Jahren, er war nur 3 Jahre Dekan in Herrenberg, Unglaubliches geleistet. Das nächste Bild. Er ließ sich dann von Herrenberg aus auch hineinwählen als Abgeordneter in die württembergische Landschaft, also sowas wie der Landtag. Aber er wurde zwar 2-mal gewählt, damals waren ganz kurze Legislaturperioden wegen der aufgewühlten Jahre nach 1848. Und Kapf hat gesagt, auch wir Christen müssen als Salz der Erde hineinwirken in den politischen Bereich. Aber er hat oft eine Bauchlandung im Parlament gemacht. Sein Freund, der Dr. Christian Gottlob Barth von Kalf, hat gesagt, mich würden keine 10 Gäule in die Landschaft bringen, in den Landtag. Kapf hat seine Aufgabe da gesehen, aber er hat nicht taktisch klug für Kooperationen gesorgt, für einen Kompromiss, sondern wollte immer steil seinen Kopf durchsetzen. Das ist gerade in dieser Landschaft nicht gelungen. Das war der Dr. Christian Gottlob Barth, sein enger Freund, dieser Missionsfreund unseres Landes, der eigentlich Kapf davon abgeraten hat, in die politische Verantwortung zu gehen. Das müssen Laien machen, das dürfen nicht Theologen. Und dann kam 1850 der Ruf nach Stuttgart als Prälat von Reutlingen. Die Prälaten haben damals in Stuttgart gewohnt. Und für die Prälatur Reutlingen hat er seinen Sitz im Konsistorium gehabt und damit ist er in das evangelische Stuttgart eingetreten. Das evangelische Stuttgart hat damals eine ganz große Bedeutung gehabt. Da sind alle begabten jungen Leute, vor allem junge Männer, zusammengeströmt. Wer ein richtiger Apotheker, Techniker, Kaufmann werden wollte, ging nach Stuttgart, bekam dort seine Ausbildung, war herausgelöst aus der Familie. Und da hat Kapf die christlichen Familien, die dort schon sehr aktiv waren, die Gunderts und Lechler und Roser, animiert, die Lotter, baut doch Jünglingsvereine. Er hat den Jugendverein neben dem ersten Jünglingsverein gebaut, den neuen Jünglingsverein, den späteren CVM. Er hat Knechte und Mägdeanstalten gebaut und sorgt dafür, dass diese jungen Männer im Glauben gestärkt werden, dass, wenn sie wieder hinausgehen nach Nagold oder nach Schorndorf, sie dort Gustav-Adolf-Vereine und Jünglingsvereine und Missionsvereine aufbauen. Die sind Multiplikatoren für unser ganzes Land. Also Kapf war in seinem Element in Stuttgart. Hier in diesem Gebäude, wo heute Haufler drin ist, war 1812 die Gründung der ersten Bibelanstalt gewesen für Württemberg. Der Kaufmann Lotter, wir nehmen gleich das nächste Bild, hatte sie gegründet. Auf dem Hoppenlaufriedhof in Stuttgart ist das das Letzte, was uns an den Kaufmann Lotter erinnert, als Grabtafel. Sie sehen noch ganz schwach diesen Namen Lotter hier. Ein gesegneter Mann, kinderlos, aber er hat für Stuttgart Entscheidendes geleistet, die erste Kinderbewahranstalt, auch eine Rettungsanstalt für verwahrloste Mädchen, verwahrloste Jungen. Die Leute waren voll Ideen, haben ja keine Staatsunterstützung gehabt, haben das alles finanziert mit dem Schärflein der armen Witwe. Und in diesem Stockgebäude, unten ist heute Bengeribana drin, gehen Sie auch mal in die Kellerräume, in die wunderbaren Gewölbe, das waren die alten Aktengewölbe des Oberkirchenrats, da hat das königliche Konsistorium residiert. Der Freund Karl von Gerock, zugleich auch Schwager, das nächste Bild zeigt wahrscheinlich Karl von Gerock, wenn ich recht habe, hat immer gesagt, Kapf nahm sich eine gewisse Freiheit im Erscheinen und Verweilen. Er tauchte meist mit gutem Gespür auf, wenn er merkte, dass Dinge dran sind, die seine Mitberatung notwendig machen. Aber wenn er merkte, dass er mit seiner Meinung unterlag, dann verabschiedete er sich auch mit einem fröhlichen, freundlichen Grüßen wieder. Er hat das kollegiale Geschäft nicht ganz so tierisch ernst genommen. Er war durch und durch ein Seelsorger. Hier nochmal ein Blick in das Stuttgart um 1850, die Residenzstadt, die aus allen Nähten platzte, besonders dann nach dem gewonnenen 70er Krieg. Bis dahin war die Stiftskirche die einzige Zentralkirche Stuttgarts, nur in Geisburg und in Häslach gab es kleine Kapellen. Die Leonhardskirche und die Hospitalkirche waren reine Predigtkirchen, aber alle Taufen und Trauungen wurden der Stiftskirche gehalten. Der Pfarrer der Stiftskirche hatte die Gemeinde, die beinahe bis in Feuersee ging und dann nach Osten auf das Gebiet des heutigen Bahnhofs, nach Norden nicht so weit, das hörte im heutigen Büchsenstraße auf und nach Süden ging es nicht weit über die Leonhardskirche hinaus. Aber hier sah dann Kapf, als er 1851 sich wählen ließ zum Pfarrer an die Stiftskirche, seine Hauptaufgabe in Besuchen. Man hat gesagt, er hat im Jahr bis zu 3000 Hausbesuche gemacht. Das waren meist Kurzbesuche, in denen er aber sich erkundigt hat, wie es in der Familie, bei dem Kranken, bei den Alten steht, in denen er für die Menschen gebetet hat. Und wenn er dann durch die Straßen ging, so hat mir es noch mein Großvater erzählt, durfte man ihn nicht ansprechen, er wollte nicht gestört sein, weil es in ihm weitergebetet hat, die Anliegen, die er mitgenommen hat aus den Häusern und Familien. Er hat später den Pfarrern immer wieder zum Rat gemacht, ihr müsst viel Hausbesuche machen. Wenn ihr in eurer Predigt festgefahren seid, macht wieder 10 Hausbesuche, dann wisst ihr, was ihr sagen müsst, so wie wir es eben schon von Bruder Messner gehört haben. Einer der engsten Freunde war Albert Knapp. Mit dem zusammen hat er die Predigerkonferenz, eine Zusammenkunft für Pfarrer, ausgebaut und daneben noch eine Brüderkonferenz dazugesetzt, weil er gesagt hat, es ist wichtig, dass die Pfarrer auch zusammenkommen mit den Verantwortlichen der Gemeinschaften und der neu entstehenden Missionen. Albert Knapp hat ja das neue Gesangbuch von 1842 geschaffen, das das rationalistische Gesangbuch überwunden hat, das ja mitten Anlass war, dass sich Korntal separiert hat, neben dieser rationalistischen Liturgie. Deshalb sehen Sie neben dem Kreuz auch die Leier. Albert Knapp war ein großer Hymnologe, ein großer Dichter. Einer ist's, an dem wir hangen. Noch einmal ein Blick in die Stiftskirche hinein, in der Kapf so gerne gewirkt hat, 27 Jahre als Pfarrer. Ein Blick auf das Pfarrhaus, in dem er gewohnt hat, an der Kanzleistraße. Die Alten erinnern sich vielleicht noch, früher ist der 221er da vorbeigefahren. Das alte Stiftspfarrhaus, dem er im ersten Stock gewohnt hat. Neulich hat mir ein hanischer Bruder gesagt, wisset Sie auch, dass jeder Kapf sei Käpfle kriegt. Er hat gesagt, was heißt das? Er hat gesagt, das hat man in Württemberg gesagt, weil er arg unter dem Daumen seiner Frau war. Die hat dafür gesorgt, dass er normal blieb und nüchtern blieb und sich nicht selbst überhoben hat. Hier ein Blick in die alte schöne Stiftskirche mit der sogenannten goldenen Kanzel. Kapf war es wichtig, missionarisch zu predigen und die vielen Halb- und Viertel- und Übergebildeten heranzurufen zum heiligen Gott. Das Hauptthema seiner Predigt war das Beten. Du darfst zum heiligen Gott beten und dein Gemüt erheben und dann geschieht's wie auf Tabors Höhen, dass etwas verklärend auf dich wieder zurückfließt. Das war etwas anderes als die Predigt von Ludwig Hofacker, der gesagt hat, steig nur herab von deinen hohen Türmen deiner Frömmigkeit und werde bedürftig des Heilands. Nicht nach oben musst du gehen, sondern dich demütigen. Also der Theologie nach war Kapf alles andere als ein Pietist. Mich wundert es immer, dass er als Pfarrer überhaupt nach Korntal berufen wurde. Aber er war ein Beter mit einer ganz großen Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift. Und er hat immer gesagt, wenn ich 2.000 bis 3.000 Menschen in der Stiftskirche versammle, das evangelische Stuttgart ist zu ihm geströmt, dann brauche ich Gemeinschaften, Stunden, Hauskreise, in die ich diese Menschen verweisen kann, damit sie im Glauben wachsen. Wenn man von mir erwartet, dass ich die Sprache Kana anspreche oder alle Heilswahrheiten bringe, erwartet man Falsches von mir. Ich möchte einen ersten Anstoß wieder zum Glauben geben und dann brauche ich daneben, wir würden heute sagen, in einem System von Gemeindeaufbau vertiefende Kreise. Eine der großen Mitarbeiter in Stuttgart war die Charlotte Reilen, die Frau dieses Kaufmanns Reilen, Adolf Reilen, der seine Frau verlassen hatte, weil er gesagt hat, du bist verrückt und bleibst verrückt und mit einer Verrückten kann ich nicht zusammenleben. Er hat gemeint, sie sei religiös wahnsinnig, aber dann hat ihn Gott in Amerika wieder zurückgebracht, zum Glauben gebracht und er hat seine Frau finanziell unterstützt. Mit Charlotte Reilen hat Kapf das Weidlische Töchterinstitut, das heurige Mörike-Gymnasium, Heidehof-Gymnasium als evangelisches Mädchengymnasium aufgebaut. Damals war Mädchenbildung noch ganz weit weg. Er hat das Stuttgarter Diakonissenhaus aufgebaut, mit Hilfe von Charlotte Reilen. Die Idee hatte Frau Charlotte Reilen. Und Kapf gab die Idee zu dem Gemälde vom breiten und schmalen Weg, das dann Frau Charlotte Reilen zur Ausführung bringen ließ. Hier sehen wir das Grab von Frau Charlotte Reilen, von den Stuttgarter Diakonissen, gut gepflegt, auch auf dem Fangelsbach-Friedhof. Machen Sie einmal einen Gang durch den Fangelsbach-Friedhof an all diesen wichtigen Gräbern vorbei. Nächste Bild. Das berühmte Bild vom breiten und schmalen Weg. Sie sehen auf der rechten Seite beim schmalen Weg all das, was dem Kapf und der Charlotte Reilen wichtig war. Die Kinderrettungsanstalt, unten zuerst der Kindergottesdienst. Dann kommt die Sonntagsschule, das war damals noch nicht kirchlicher Kindergottesdienst, sondern wurde meist von den Jünglingsvereinen betrieben, von den CVMs. Diakonissenhaus, auf der linken Seite all das, was als giftige Quellen verstopft gehören, so hat Kapf formuliert. Wir haben uns als Kinder immer gefragt, was denn die Eisenbahn zu tun hat, wo wir so gerne mit der Märklin-Eisenbahn gespielt haben. Aber es ist mir beim Studium vom Kapf deutlich geworden, er hat gemerkt, dass durch die Eisenbahn die Sonntagsentheiligung zugenommen hat. So wie heute Freitag, Samstag schon jeder sein Auto packt und seine Surfbretter draufschnappt und seine Ski und wegfährt, so hat damals schon die Eisenbahn die Leute aus den Städten weggenommen. Kapf war die Sonntagsheiligung wichtig. Und unter dem Einfluss seiner Predigt haben zuerst Christen an der Stuttgarter Königstraße am kleinen Basar angefangen, am Sonntag ihre Geschäfte zu schließen. Auch der Wilhelm Benger hat dazugehört. Das hat einen großen Verlust gebracht, denn die Landleute von Fildern und vom Gäu sind am Sonntag zum Einkaufen gekommen. Da gab es kein Sonntagsschutzgesetz, sondern die Christen sind als Erste vorangegangen und haben gesagt, wir wollen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Sonntag haben, auch für uns selbst. Also all das ist da auch die Spielbank. Kapf hat eine berühmte Schrift geschrieben gegen das Hasardspiel, gegen das Glücksspiel. Der hat damals schon gewusst, dass Lotto nichts ist, gell? Aber wir hören ja fürs Alterheim ein großes Scheck nochmal, gell, vom Glücksspiel. Also, aber das nach Kapps Meinung hat es nur zum Breiterweg gehört. Mein Vetter Hans Eisler hat immer gesagt, ich gehe auf den Breiterweg und auch oben beim letzten Brückli gehe auf den schmalen Weg rüber. Und da hat meine Großmutter gesagt, guck mal hin, auf dem Bild ist anders, es gehen meist nur Leute vom schmalen Weg hinüber auf den breiten und nicht umgekehrt. Nächste Bild. Das ist der Entwurf des neuen Ausbaus für das Weidlische Töchterinstitut, für diese Mädchenbildungsanstalt. Und noch ein oder zwei Bilder, dann sind wir durch. Blick aufs Diakonissenhaus, wie es damals vor der Zerstörung ausgesehen hat. Wissen Sie schon, diese Gebäude, die da im Stuttgarter Westen gebaut wurden, an der Ludwigstraße, Rosenbergstraße. Großartig, was da gesammelt wurde an freien Spenden. Hier das Ludwigspital. Und ein Bild auf den alternden Kapf, wo er nicht mehr ganz so straff ist, wie er als junger Mann war, als er nach Korntal kam. Aber ein Beter. Man hat immer gesagt, er hat eine besondere Würde ausgestrahlt. Es war nicht die Würde des königlichen Adels, den er ad personam bekommen hat, auch nicht die Würde des Ehrendoktors, sondern er hat einmal selbst davon gesprochen. Wie ist es um einen Menschen, der jeden Tag Gelegenheit hätte, beim König vorzusprechen, wenn er nur wollte. Welcher Adel liegt über uns, dass wir Zugang haben zum König aller Könige und vor ihn treten können? Das war das, was ihn im Land besonders bekannt gemacht hat. Schon als Stiftsrepetent haben die Studenten zum Teil gelächelt, zum Teil ehrfürchtig davon gesprochen. Wenn er am Fenster stand als junger Mann und den Gruß nicht zurückgab, haben sie gesagt, er betet wieder. Er war immer im Gebet versunken. Das Gebet war seine entscheidende Wurzel der Kraft. So, jetzt machen wir das Licht nochmal an. Und ich, wenn Sie nur Kraft haben, ein paar kurze Gedanken zu den Bildern. Also, ich habe gesagt, Kapf war eigentlich seinem Wesen nach gar kein echter Pietist. Die Frömmigkeit und Theologie, Hofackers, steig herunter und zäh deine ganze Bedürftigkeit, war etwas anderes als das, schwinge dein Herz empor zu Tabors Höhen, um Gott zu begegnen. Aber Kapf hat sich in ganz großem Mut vor die Pietisten gestellt. Er war der Vertrauensmann der Pietisten in unserem Land. Er hat zwar auch in Korntal manches nicht unkritisch gesehen. Er hat gesagt, es gibt auch unter Pietisten Leute, die tun nach vorne hin Brüderles, obwohl sie im Herzen gar nicht Brüder sein wollen. Es hat ihn auch gestört, wenn man grundsätzlich von vornherein an der Landeskirche Kritik übte, weil er sagt, da ist auch noch sehr viel Gutes. Aber er hat gemerkt, dass in Württemberg eine große Feindschaft gerade von den Pfarrern gegenüber dem Pietismus da ist. Auch unter den klugen Köpfen Württembergs im damaligen schwäbischen Merkur sind bösartige Artikel über den Pietismus erschienen. Und im schwäbischen Pietismus war das Misstrauen wegen der rationalistischen Liturgie von 1792 und wegen des rationalistischen Gesangbuchs von 1804 noch keineswegs ausgeräumt. Das, was damals Grund war für die freie Gemeinde Korntal,
hat man gesagt, du weißt nie, was da passiert, gell? Und mitten hinein in diese Unruhe, die Pfarrer hatten sich weithin von der Stunde gelöst, obwohl das Pietistenreskript ja vorgeschrieben hatte, die Stunden dürfen nur stattfinden in der Anwesenheit der Pfarrer. Aber die Pfarrer haben gesagt, wir wollen keine Aufpasser in der Stunde sein und die anderen, die nicht zur Gemeinschaft, zur Stunde gehören, sollen nicht meinen, wir seien in unserem Herzen Stundenleute. Wir wollen offen sein, auch für die anderen. Deshalb war der Kontakt der Pfarrer mit den Stundenleuten abgebrochen. Hinein in diese Distanziertheit war der Aufruf von Christoph Hoffmann gekommen, dem Sohn des Korntalgründers. Weg aus der Staatskirche, weg aus dem Religionsunterricht, lasst uns freie evangelische Gemeinden nach dem Gebot unseres Herrn gründen mit überzeugten Christen. Dieser Aufruf hat schwer Furore gemacht. Er hat gezündet im schwäbischen Pietismus, war immerhin der Sohn des Gründers von Korntal. Und jetzt ruft er auf zur Trennung von der Kirche. Und da hat Kapf als Herrenberger Dekan einen Artikel geschrieben im schwäbischen Merkur 1848 im August, wo er gesagt hat, es kann der Augenblick kommen, dass wir uns trennen müssen von der Kirche. Aber im Augenblick, lasst uns nüchtern sehen, abgesehen von einigen Punkten des Unglaubens, haben wir noch genug Möglichkeiten, in dieser Kirche zu wirken. Salz der Erde in dieser Kirche zu sein. Leute, es kommt nicht auf eine Organisationsreform an, ob wir freie Gemeinden werden oder landeskirchlich sind. Sondern es kommt darauf an, dass wir alle von Herzen ganz neu reformiert werden. Und dieser Ruf hat gezündet. Ob wir in Gemeinschaft oder Landeskirche sind, wir müssen viel tiefer in den Glauben hinein, viel echter Christen sein. Seit diesem Zeitpunkt, nachdem er diese Stimme erhoben hat, die im schwäbischen Pietismus verstanden wurde, war Kapf der Vertrauensmann des Pietismus hier in Württemberg. Aber es kam noch etwas Zweites dazu. Kapf hat klar erkannt, dass man an der Kirche leiden kann, dass es in der Kirche einen gemischten Zustand gibt. Er konnte sogar als Prälat davon reden und hat gesagt, es ist beschwerlich, dass in unserer Kirche so viel Ungöttliches, Unglaubiges und Widergöttliches zugelassen ist. Er hat darunter gelitten. Aber er hat als Antwort gegeben, Gott er trägt in seiner großen Geduld und Langmut diesen gemischten Zustand der Kirche. Hat erinnert an das Unkraut unter dem Weizen und an das Stichwort Bengels, Geduld und Langmut Gottes. Gott wird einmal die Scheidung machen. Zweitens, auch der Herr Jesus hat unter dem Unglauben seines Volkes Israel gelitten. Lasst uns deshalb mit Jesus mitten in einem ungläubigen Geschlecht wirken. Wir Menschen sind viertens nicht Maschinen, sondern wir sind empfindsame Menschen und durch all den Widerstand in der Kirche, durch diesen gemischten Zustand, kann in uns ein Hunger wachsen nach der wahren Kirche. Klammer auf, man ist erstaunt, was er unter wahrer Kirche sich vorgestellt hat. Nämlich eine Kirche, in der Halbgläubige und Ganzgläubige, Naturalisten und Supranaturalisten, Evangelische und Katholische ihre gemeinsame Heimat im Reich Gottes finden. Da können wir sagen, es war einer der ersten Ökumeniker, gell? Aber er hat gesagt, unser Herr muss viel mit uns tun, bis wir bis zu diesem Ziel kommen, vorerst müssen wir diesen gemischten Zustand aushalten, dass ein Prälat unserer Kirche offen davon gesprochen hat, dass es auch viel Widergöttliches, Ungöttliches, Gemischtes in unserer Kirche gibt, war für viele, die schon auf dem Trittbrett standen, um aus der Kirche abzuspringen, eine Hilfe. Wenn nämlich immer gesagt wird, ist alles in Ordnung, dann werden die noch fuchtiger und treten erst recht aus, nicht? Aber wenn man sagt, Leute, das weiß ich auch, dass vieles nicht stimmt, ist schon eine Hilfe, dass man wenigstens den Zustand erkennt, nur Jesus, nur die Erweckung, nur eine Herzensreformation kann das ändern. Ein drittes zum Thema Pietismus. Kapf hat klar erkannt, ich brauche auch die Pietisten und ihre unterschiedlichen Gemeinschaften, die Altpietisten und die Haner, und ich brauche den Jünglingsverein und ich brauche in Stuttgart eine Jugendpfarrstelle. Er hat die erste Jugendpfarrstelle in Stuttgart einrichten lassen. Erst 40 Jahre später folgte dann in Essen die zweite deutsche Jugendpfarrstelle mit Pastor Wilhelm Weigle. Er spürt, die jungen Leute brauchen eine extra Sammlung, sie brauchen ihren eigenen Stil. Er hat extra Frauenstunden eingerichtet, weil er sagt, Frauen haben andere Fragen, andere Bedürfnisse als Männer. Ich brauche die verschiedensten Typen von Hauskreisen, von Zellen, in denen man in die Vertiefung hineinkommen kann. Das war eine Platzanweisung für den Pietismus in seinen verschiedenen Ausprägungen von einem schwäbischen Prälaten und nachher Stiftskirchenpfarrer, wie er sie selten bekommen hat. Da ist das Pietistenreskript fortgeschrieben worden, im Geist des Pietismusreskripts von 1743 angewandt auf die neue Situation einer Kleinstadt in Württemberg, die plötzlich explodiert und zu einer Großstadt wird. Mitten dort, wo neue Fabrikarbeiter sind. Kapf wird oft karikiert, seine Schrift über den Fabrikarbeiter war überhaupt der erste zusammen mit Gustav Werner, der Probleme erkannte, dass da in der Sieglischen Farbenfabrik, dass da bei Benger Ribana, dass in der Stuttgarter Zuckerfabrik plötzlich ein ganz neuer Arbeitsstil ist, nicht wie im vergrößerten Gewerbebetrieb, im vergrößerten handwerklichen Betrieb, der von der Familie her bestimmt war, sondern dass diese 10 Stunden Arbeit fast ohne Pause, auch einschließlich Samstag, Menschen innerlich kaputt macht. Wie kann ich Christ sein, mich als Christ in der Welt der Fabrik bewähren? Hier hat Kapf erste Antworten gesucht. Und in dieser neuen Welt des Stuttgart des 19. Jahrhunderts, dem Pietismus Aufgaben angewiesen. Ich brauche euch. Ich darf nochmal sagen, wenn wir Pfarrer doch das begreifen würden, nicht, die meinen, sie der die Bibel besser verstehe als mir und sie soll doch bei uns in die Schule gehen. Nein. In Schorndorf war es mir eine Hilfe, dass ich den Verantwortlichen der Gemeinschaft sagen konnte, da ist ein Witwer, um den müssen Sie sich annehmen. Der hätte vielleicht in Ihr Gemeinschaft passen. Und Sie in der Süddeutschen Stunde, guckt mal nach der Witwe und laden Sie ein. Das, was wir als Kirchengemeinde gar nicht bieten können, an Wärme und Nähe, das können die Gemeinschaften bieten. Eine Zusammenarbeit von Gemeinschaft und Kirche. Der betende Kapf, ein Vorbild für unsere Kirche, und der Kapf, der im evangelischen Stuttgart des 19. Jahrhunderts, als plötzlich die Johannesgemeinde entstand, die Matthäusgemeinde in Häslach, die Markusgemeinde, als die Stuttgart sich ausdehnte, in diesem Stuttgart wusste, nur durch freie Werke, nicht indem ich 20 neue Pfarrer anstelle, kann ich dem begegnen. Es war damals auch sehr schwierig, eine neue Pfarrstelle zu bekommen. Sondern ich muss Laien mobilisieren, dass sie Krankenpflegevereine aufbauen, dass sie Missionsvereine machen, dass sie die Gustav-Adolf-Arbeit vorantreiben, dass die Sache unter Jünglingen und Jungfrauen vorantreiben, dass sie nach den Bedürftigen sehen, dass Armenpflegevereine entstehen. Und dass die Pfarrer nicht das sofort wieder in die Hand nehmen, sondern dass sie gerade im Bereich der freien Vereinstätigkeit den Laien eine Aufgabe zuweisen, in der sie ganz und verantwortlich wirken können. Also sind viele Weichenstellungen, um nochmal den Begriff aufzunehmen, die von Kapf ausgegangen sind, wo wir allen Anlass haben, uns heute in Württemberg dran zu erinnern und zu überlegen. Was heißt das heute für uns? Missionarische Verkündigung kann vielleicht, wie bei Kapf, nicht alles enthalten, was uns wichtig ist. Einen Punkt herausstellen, bei dem Menschen heute ansprechbar sind. In einer heiligen Einseitigkeit. Damals war es Begegnung mit dem heiligen Gott. Vielleicht ist es heute ähnlich. Uns haben jüngst Manager gesagt, ach, was schwätzen Sie von der Kirche? Wir waren als Vertreter der Kirchenleitung dort, wie wir unseren Betrieb führen sollen, das wissen wir besser. Aber in der Welt ist doch der Teufel los. Nicht bloß dort am Golf, es war beim Golfkrieg, sondern bei uns in der Firma und bei uns zu Hause. Wie können wir Anschluss bekommen an die Kräfte des Universums? Sie haben fast New Age-Sprache benutzt. Vielleicht ist das der Punkt, da wir heute sagen müssen, auch wenn der Teufel los ist, es gibt den Stärkeren. Es gibt den, der ordnen in dein Leben eingreifen kann. Aber daneben, neben der missionarischen Verkündigung, muss es Stufen geben, Kreise, Gruppen, die auch offen genug sind, dass ein Suchender und Fragender hineinfinden kann. Die eine Sprache finden, so wie es Kapp versucht hat in seiner Frauenstunde, die Probleme aufzunehmen, die da sind, die damals unter den Tisch gekehrt wurden, dass Frauen ihre eigenen Anliegen und Fragen haben. Wach sein für die Herausforderungen im diakonischen Bereich. Kapp hat nicht alles flächendeckend abgedeckt, sondern hat Modelle gesetzt. Damit deutlich wurde, hier sind wir Christen. Wir haben uns in den letzten Jahren angewöhnt, flächendeckend zu schaffen. Wir sind damit an ein Ende gekommen. Wo sind die neuen Modelle? Wahrscheinlich in dem Bereich, dass Christen sich sammeln, Angehörige von Aphasikern, Angehörige von Krebskranken. Da braucht man gar nicht die Experten dabei, sondern dass man Menschen, die diese Not in der Familie haben, begleiten kann. Es geht darum, dass wir die Impulse aufnehmen und doch ernst nehmen, wie bei dem Kapf, dass er alle Kraft aus der Begegnung mit dem lebendigen Gott im Gebet und im Bedenken des Wortes Gottes geholt hat. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Bei seinem Begräbnis soll eine Frau gesagt haben, bei Kapf hat man gesehen, dass der Glaube noch eine Macht ist. Sie einen Menschen gestalten, prägen, mit Vitalität, mit Ideen ausrüsten kann. Es wäre schön, wenn es auch von uns gelten würde, dass der Glaube eine Macht ist. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören.